dass wir Gemeinschaft miteinander, untereinander haben dürfen und mit dir. Du bist mitten unter uns. Wir wollen dir alle Ehre geben und wollen deinem Geist Freiheit geben, heute Morgen unter uns zu wirken. Rede du zu unseren Herzen, Herr. Danke für deine Liebe, die wir immer wieder neu erfahren dürfen. Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern auch im Alltag, auch in vielen kleinen Dingen. Wir preisen dich, wir geben dir alle Ehre, wir danken dir dafür, Herr. Segne jeden, der gekommen ist, segne jeden, der heute Morgen nicht da sein kann. Ganz besonders unsere Kranken, auch heute Morgen wieder, wir wollen keinen vergessen, dass du wirklich deine segnenden, deine liebenden, auch deine heilenden Hände auf unsere Geschwister legst, Herr, und sie aufrichtest. Wir preisen dich und geben dir alle Ehre. Amen.
Amen.
Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ich war ja nun doch zweimal hintereinander nicht hier. Erst in Lauenburg und letzten Sonntag in Eutin bei Jürgen Sievert, den ihr ja auch schon kennengelernt habt. Ich habe ihm gesagt, er soll bald wiederkommen nach Lübeck. Ihr habt nach ihm gefragt. Aber ihm geht es wie mir. Ist immer eine Zeitfrage. Aber sie lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Und ich habe mich besonders gefreut in Eutin, dass ich da erlebt habe am Sonntag, dass es auch dort Wachstum gibt, dass junge Leute sich bekehrt haben, dass sie eine Taufe hatten und heute haben sie die zweite Taufe. Sie taufen da einzeln, so wie sie reinkommen. Aber preis dem Herrn, preis dem Herrn. Der Herr ist am Wirken bei uns in der Gemeinde. Wenn wir darüber nachdenken, drei Taufen, Neubekehrte. Jetzt habe ich 5 Mitgliedsanträge, die bei uns Mitglied werden wollen, obwohl ich keinen einzigen deswegen angesprochen habe. Die kommen auf mich zu und fragen mich, wo sind die Formulare? Preis dem Herrn. Es geht voran, der Herr wirkt. Es ist ein kleiner, zarter Anfang und jetzt müssen wir das Pflänzlein so gießen, dass es wachsen kann. Und dass es nicht nur bei Älteren und Mittelalterlichen bleibt, sondern dass es die Gemeinde jünger wird, dass auch die Kinder und die Jugend wieder angesprochen werden. Ja, heute Morgen das Thema, worauf verlasst ihr euch? Auf wen verlasst ihr euch? Auf eure Familie, auf eure Kinder, auf eure Gemeinde, auf euren Pastor? Auf die Politik? Es gibt einen, auf den kannst du dich immer und überall und zu jeder Zeit verlassen. Und das ist unser Herr und Heiland. Vor Jahren habe ich mal ein sehr spannendes Buch gelesen, das mich sehr gefesselt hat. Der Autor, er hieß John Krakauer, beschreibt in seinem Buch in eisige Höhen seine Expedition zum Mount Everest. Er schildert die Charaktere der anderen. Er gibt Auskunft über die Mühen der Tour, auch über Risiken und schließlich über sein Versagen. Eine ganz entscheidende Rolle spielt beim Aufstieg über 8000 Meter der Sauerstoff. Nur wenige schaffen die Bergsteigung, die Besteigung, ohne künstlichen Sauerstoff aus der Flasche. Und die meisten sind dringend auf die Flasche angewiesen und wehe, wenn was schief geht. Das Ventil vereist, zu weit aufgedreht ist vielleicht, die Flasche war zu Beginn nicht ganz voll oder wie auch immer. Ein Drama ist die Folge. Wie Sauerstoff für unseren Körper lebenswichtig ist, so ist Gott für unser Leben noch viel umfassender nötig. Wir wollen unsere Nachbarn auf den Sauerstoff Gottes aufmerksam machen. Sie einladen, endlich die Sauerstoffflasche zu nehmen, bevor es zu spät ist. Was bedeutet für uns Sauerstoff Gottes? Was haben wir denn da an jedem gewöhnlichen anderen Tag von Jesus weiterzugeben? Was ist der innerste Kern unseres Glaubens an Jesus Christus? Ich habe uns ja schon einige Male erklärt, die beste Möglichkeit, heute zu evangelisieren, ist das persönliche Gespräch. Und es kommt darauf an, dass wir, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, das Wort Gottes nicht auslassen. Dass wir es wirklich weitersagen. Was ist denn der innerste Kern unseres Glaubens an Jesus? Nur ein paar Stichworte, die mir zu diesem inneren Kern des Glaubens einfallen. Da ist zum einen, ich bin von Gott gehalten, der lässt mich nicht alleine. Ich kenne Jesus Christus, wir sind in Kontakt. Im Gebet höre ich, was Gott von mir will. Jesus hilft mir, mich zu verändern und seine Liebe in mir wachsen zu lassen. Mit Gelegenheiten, Gegebenheiten finde ich mich nicht immer ab, denn Gott ist größer. Ich komme und ihr könnt eure Glaubenserfahrungen hier anfügen, wenn ihr möchtet. Das kann man endlos so weiterführen. Glaubensaussagen sind schön und gut. Eigentlich aufregend wird es ja erst, wenn sie Montag, Dienstag, Mittwoch und an jedem anderen Tag greifen. Ich habe schon oft gesagt, wir reden hier immer, wir kommen am Sonntag zum Gottesdienst zusammen. Und dann frage ich mich, wie viele der Gottesdienstbesucher dienen hier eigentlich? Eigentlich ist das, was wir hier morgens am Sonntagmorgen tun, der Gottesgenuss. Der Gottesdienst fängt an, wenn wir da zur Tür rausgehen. Manchmal allerdings auch untereinander. Das will ich auch nicht verleugnen. Aber unser Bekenntnis zu Jesus muss sich im Alltag bewähren. Und im Alltag sind wir mit denen meistens in Kontakt, die Jesus nicht kennen. Eine Episode im Leben Jesu zeigt, wie hart der Glaube und die Wirklichkeit aufeinander getroffen sind. Und wie das Glaubensbekenntnis in Frage gestellt wird. Worauf kannst du dich verlassen? Wir lesen aus Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29, Kapitel 9. Markus Kapitel 9, 14 bis 29. Und da steht geschrieben, als Jesus und die drei Jünger vom Berg der Verklärung zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung, sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus aber fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden, was ist das für eine Generation, die Gott nicht zutraut? Das ist mein Satz. Wie lang soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen, sagt Jesus. Uiuiui. Bringt den Jungen her. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zehrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon, fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarm mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst, sagt Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Das rief der Vater. Ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her, dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er gab ihnen zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Was ist das hier wieder für eine Geschichte? Wem vertraust du? War die Frage am Anfang. Vertraust du Gott, dass er wirkt, wenn du ihn bittest? Und da sagst du, habe ich schon 100 Mal probiert, hat nicht funktioniert. Wenn das so ist, müssen wir mal die Frage klären, warum das so ist. Jesus war mit 3 Jüngern auf einen Berg gestiegen. Sie hatten dort eine Offenbarung Gottes erlebt. Sie hatten die Stimme Gottes gehört. Sie empfanden sich wie im Paradies, wie ins Paradies versetzt. Und ihnen fiel der Abstieg schwer ins Tal und in den Alltag. Am liebsten hätten sie dort oben Hütten gebaut und wären in der Gottesnähe geblieben. So tauchten sie am Fuß des Berges auch gleich wieder in das alltägliche Spannungsfeld zwischen Glaube und Unglaube ein. Die Jünger standen umringt von einer Menschenmenge und konnten nicht heilen. So geht es uns doch auch manchmal. Wir erleben Zeiten größter Gottesnähe, wo wir erfahren, Gott meint uns wirklich, er kümmert sich um uns. Er reißt unsere Grenzen auf und er verändert unser Leben. Und dann brechen wir wieder ein, erleben Widerstände, Enttäuschung. Der Gottesweg hat sich vielleicht als Sackgasse herausgestellt und wir wissen nicht, wozu das gut sein soll. Seid ihr auch schon mal in so eine Krise gekommen? Da können wir gerne ehrlich sein. Mächte und Gewalten greifen nach uns, wie nach diesem Jungen am Fuß des Berges, die uns durchrütteln und alle gewonnene Ruhe wieder rauben wollen. Jesus kam also mit seinen 3 Begleitern zu der Menschenmenge. Im Mittelpunkt stand ein Vater, der seinen Sohn zu den Jesus-Jüngern brachte. Er wird von Jesus gehört haben und wollte nichts unversucht lassen, um seinen Sohn zu retten. Der Junge war von einer Macht besessen, die gegen Gott kämpfte. Die Krankheit des Jungen war demnach nicht bloß eine Krankheit, sondern der Junge war kampfplatt zwischen Gott und Satan. So wird auch deutlich, warum die Theologen, die Schriftgelehrten und Pharisäer Interesse an diesem Jungen hatten. Sie wollten mal sehen, ob die Jesus-Jünger auf Gottes Seite standen und die Krankheit besiegen konnten. Im Abstand warteten sie ab, was geschehen würde, und waren sicher die Ersten, die brüllten, ihr Versager, als die Heilung ausblieb. So ist das mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn sie nichts zu sehen kriegen, dann sind wir Versager. Ja, darüber kann man wirklich nur lachen. Die Jünger selbst waren nicht ungeübt im Heilen. Kurze Zeit vorher hatte Jesus sie ausgesandt, um Menschen von Gottes Reich und seinem Gericht zu erzählen, sie zur Umkehr aufzufordern und zu einem neuen Leben mit Gott einzuladen. Dabei haben sie Menschen geheilt als sichtbares Zeichen der neuen Zeit, die mit Jesus angebrochen ist. Aber in dieser ganz konkreten Herausforderung konnten sie nichts bewirken. Jesus war zu weit weg auf dem Berg. Aber in dieser eine solche Situation wie damals ist uns vielleicht gar nicht so fremd. Da kommt eine Bekannte zu dir, die schüttet ihr Herz aus. Sie erzählt von ihrem Mann, der kurz vor der Kündigung steht. Sie packt aus, dass es in ihrer Ehe auch schon länger nicht mehr stimmt und sie einfach nichts mehr für ihren Mann empfinden kann. Sie schließt mit der Feststellung, dass sowieso alles ausweglos ist. Und in diesem Moment sind du und ich als Christen gefragt. Wird dein Zeugnis von Jesus bei der Bekannten ankommen? Wird sie die Hand Jesu ergreifen? Wird ihr Vertrauen Halt finden, dass sie Heilung erfährt? Vielleicht stehen ja auch andere drumherum, die sich heimlich ins Fäustchen lachen, wenn sie keinen Halt findet, sondern abstürzt. Solche Leute treffen wir ja in der Welt auch, nicht nur manchmal. Eine andere Situation unserer Tage: Du fährst S-Bahn. Nicht in Lübeck, die haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht. Aber nicht weit weg. Ein paar Leute pöbeln deinen Nachbarn an. Die Mitfahrenden schauen weg. Die nächste Haltestelle ist weit. Was machst du? Was tust du da? Sich einmischen im grenzenlosen Vertrauen, dass Gott dir jetzt hilft? Oder bleibst du lieber still, weil du Angst hast von der Tracht Prügel? Spürst du vielleicht auch die Ohnmacht der Jünger? Sie wollten mit Gottes Kraft aufstehen und dem Treiben Einhalt gebieten, doch da ist kein Mut und keine Kraft. Und Jesus scheint weit weg zu sein. Der ist oben auf dem Berg. In solche Erfahrungen kommt Jesus mitten hinein und dann ruft er erschüttert aus: Was ist das für eine Generation, die Gott nicht zutraut? Damals kritisierte er zuerst seine Nachfolger. Sie standen vor dem Jungen und waren ohnmächtig. Vertrauen zu Gott wäre der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Jesus kritisierte aber auch den Vater des Jungen. Auch er hatte offensichtlich so wenig Vertrauen in Gottes Liebe, dass er ein Wunderheiler, denn Jesus war ja in seinen Augen einer von vielen Wunderheilern, dass er so einen bemühen wollte. Und Jesus kritisierte schließlich auch die Theologen. Schadenfreude im sicheren Abstand. Das ist das Letzte. Das ist das Allerletzte. Schadenfreude im sicheren Abstand. Und haben die Theologen von damals nicht gemerkt, dass es hier um Gott oder Teufel ging, dass eine Stellungnahme für Gott dringend erforderlich war? Auf unser Leben übertragen: Ohnmachtssituationen sind immer Vertrauenskrisen. Die Anfangsfrage hieß: Worauf vertraust du? Es ist wohl, wie wir an den Jüngern sehen, normal, sie zu haben. Aber wir brauchen uns nicht damit abzufinden. Wir brauchen nicht vorzuschnell aufzugeben und uns mit Argumenten beruhigen: Gott will nicht, dass ich eingreife. Gott will nicht, dass geholfen wird. Gott will nicht, dass ich im S-Bahnzug aufstehe. Der Vater sagt ganz ehrlich: Ich vertraue ja Gott und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Und auf diese ehrliche Bitte reagiert Jesus. Er hilft zu vertrauen, er heilt das Kind. Auch das ist eine Alltagssituation. Ich sehe den Weg in die Zukunft nicht. Ich will mich ganz auf Gott verlassen und doch bohren Stimmen in mir, die mir einreden, dass ich den Weg schon selber finden muss. Meine ehrliche Bitte zu Jesus: Bitte, hilf mir vertrauen. Ich kann meine Kinder, wenn ich dann welche habe, ich rede jetzt mal zu euch, nicht vor allem bewahren. Ich kann sie nicht zu Christen machen, auch wenn ich das gerne täte. Ich möchte sie wirklich Gott anvertrauen und doch will ich sie auch festhalten und sagen: Jesus, hilf du mir vertrauen. Auch was die Kinder angeht, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Familie, die Freunde. Vertrauen, das ist alles, was Jesus von uns erwartet. Vertrauen, dass Gott auf der Seite des Lebens steht und uns vor dem Untergang und vor dem Bösen bewahren will. Welche Haltung korrigiert Jesus nun? Er korrigiert unseren Wunsch, alles aus uns selbst machen zu wollen. Die Jünger konnten den Jungen trotz ihrer Übung nicht heilen. Wir können mit Gottes Kraft nicht wirken, wenn die Verbindung zu Gott unterbrochen ist. Er korrigiert unseren Wunsch, den richtigen Glauben vor Zuschauern zu demonstrieren. Da geht es nicht um Action, da geht es um Wahrheit. Die Jünger hätten die umstehenden Theologen mit einer Wunderheilung gut überzeugen können, aber es gelang nicht. Der Junge stand nicht im Mittelpunkt, sondern der Wunsch nach Anerkennung und Macht. Jesus korrigiert die Selbsteinschätzung, einen festen Glauben zu haben, der nicht ins Wanken kommt. Glaube und Unglaube, beides lebt in uns, wie in dem Vater dieses Jungen. Den Unglauben können wir nur überwinden, wenn wir Jesus vertrauen und ihn ehrlich bitten, hilf du mir zu vertrauen. Er korrigiert auch eine Haltung, die Gott nicht zutraut. Als ob Gott Vertrauen bedeutet, sich mit den Gegebenheiten möglichst schnell abzufinden. Gott kann Großes tun, wie bei dem Jungen, und er tut es immer wieder, auch in unserer Gemeinde und in unserer Stadt. Weil Gott Menschen lieb hat und sie einlädt zu einer Lebensgemeinschaft mit ihm, wird Großes passieren und die Mächte und Gewalten werden besiegt werden. Eine Korrektur am Ende der Begegnung lässt uns nochmal aufhorchen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Und an dieser Stelle sage ich, unsere Gebetsstunde ist zu schwach besetzt. Wenn wir nicht beten, können wir die Gemeinde von außen zuschließen und sagen, das war's. Denn Gott baut seine Gemeinde selber. Und es ist schon mal gut, dass man zu Hause ein gutes Gebetsleben pflegt. Aber wir müssen auch zusammenkommen. Wir müssen auch voneinander erfahren, wofür wir beten dürfen und können. Und wir dürfen auch lernen, gemeinsam unserem Herrn und Heiland zu vertrauen. Gebet ist wichtig. Das ist nicht nur ein Problem in der Arche. Schauen wir uns mal die Gemeinden an in der Umgebung. In wie vielen Gemeinden gibt es noch eine Gebetsstunde? Und wenn, wie viele Leute gehen dahin? Ich sage es mal, wie es ist. Es ist ein Skandal. Ja. Es ist ein Skandal. Ein gebetsloses Leben gleicht einem Baum mit trockenen Wurzeln und der kleinste Sturm haut ihn um. Diese Wurzeln, das Gebet allein und in Gemeinschaft sind die Hilfe, die wir bekommen, damit der Glaube den Alltag durchdringt und verändert und der Unglaube nicht die Oberhand gewinnt. Die Begegnung am Fuß des Berges der Verklärung bringt uns ins Zentrum des Evangeliums. Gott steht auf der Seite des Lebens und will auch uns herausreißen aus den Fängen des Bösen. Er gibt uns den Sauerstoff für unser Leben. Alles ist möglich, dem, der Gott vertraut und ihm etwas zutraut. Gemeinschaft mit Gott im Gebet und im Alltag ist Nahrung. Sie gibt uns Widerstandskraft für alles, was auf uns zukommt und macht uns unseres Glaubens immer wieder Genuss, gewiss. Das lohnt sich weiterzugeben. Zu werden an jedem Tag, das erfüllt mit Freude und Dankbarkeit. Lassen wir uns nicht aufhalten dadurch, dass wir Gott nicht vertrauen, so wie es ihm gebührt. Und lass uns wirklich mutig sein und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu erzählen. Keine geschliffenen theologischen Vorträge, sondern einfach das, was Gott in unserem Leben vollbracht hat. Und dann ladet sie ein. Amen. Amen.
Ich wollte das schon die ganze Zeit bringen, also mehrere Sonntage hintereinander, aber ich kam nicht dazu. Und heute wurde ich gedrängt. Und das passte genau mit deinen Einleitungsworten, den Menschen das Evangelium zu verbringen. Und das hat mir Mut gemacht. Ja, der Herr schenkt Hoffnung und Liebe zu den Menschen. Das ist mir passiert in Travemünde. Ich bin ja ein Angler. Ich angel sehr gerne. Es war warm. Und es hat leider nichts gebissen. Nee, nicht nur, das war der Herr. Das wusste ich aber vorher nicht. Da kam ein alter Mann mit dem Rollstuhl. Ich glaube, dass er sagte, dass er irgendwie 87 ist. Und war eigentlich sehr zugänglich. Ich wusste nicht, was da draus wird. Aber er war freundlich. Und das zu mir. Ich bin immerhin kein Deutscher gewesen. Aber weil ich platt gesprochen habe, das hat ihm wohl so imponiert. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und ja, ich sagte dann auch noch eine Weile, ob er einen Keks haben wollte. Das hat er dann auch gekriegt. Zu trinken wollte er dann nicht. Und dann fing ich dann an, plötzlich, erst dachte ich, du bist so freundlich. Also hat uns das Du angeboten. Du bist so freundlich und nicht, wie soll ich sagen, wenn man im Rollstuhl ist, verbittert. Ich sage, das sehe ich, du bist kein bitterer Mensch. Obwohl du so gestellt bist. Ja, sagte er, ich habe viel geangelt und hat er mir aufgezählt. Das muss ein leidenschaftlicher Angler gewesen sein, mit Boot und mit all dem. Ich sage, und dann bist du noch so freundlich. Ich sage, wow, das imponiert mich auch. Ne? Ich sage, glaubst du denn auch? Weil er das so... Nö. Nö, sagt er. Ich sage, oh, was nu kaputt? War ich erstmal schockiert. Ich sage, ja, aber warum denn nicht? Ich sage, wenn du nicht verbittert bist und kannst das tragen, der dich doch trägt, ich sage, warum nicht? Was hindert dich daran, nicht zu glauben? Dann habe ich ihm ein Stück weit von meinem Leben erzählt, von Jesus ein bisschen, habe ich gesagt. Oder bist du einer, der Ja sagt und bei Ja bleibt und sich gefangen nimmt? Ich sage, prüf das doch in deinem Inneren. Sag nicht gleich Nein und bestehe auf dein Nein, weil du Nein gesagt hast. Das sind so festgefahrene Aussagen und die musst du ablegen. Ich sage zu ihm, glaube, das ist nicht umsonst, dass wir hier sitzen. Naja, und so habe ich noch ein bisschen mit ihm gequatscht. Dann kam halt, und dann sagte er zu mir, ja, meine Tochter, die glaubt auch so wie du und die betet für mich. Ich sage, und dann muss ich noch kommen und dir noch etwas draufgeben, habe ich zu ihm gesagt. Ne? Und da war, glaube ich, 87 oder 86 Jahre alt. Und ich glaube einfach, das sind so Begegnungen, die Gott einem schenkt, Hoffnung zu geben. Und wir müssen nicht immer eine Bekehrung erleben, dass der Mensch sich bekehrt bei uns, wie es bei der lieben Jasmin der Fall war, sondern wir sind berufen, das Evangelium zu verkündigen. Ja. Ne? Dass der Geist Gottes das bewirkt. Ne? Stimmt doch, die Evangelisten wissen das. Ja, und das wollte ich einfach nur sagen, dass wir doch offen sind, ja, für die Menschen, die Gott uns schickt. Ne? Ja. Und das war deine Einleitung fast. Ne? Ja.
Hast du nicht gerade gesagt,